was andere Schokoladenhersteller oder Mitbewerber machen, das machen wir nicht. Das tun wir nicht. Wir machen das, was uns schmeckt, was uns passt und schauen nicht, wollen nichts kopieren. Das ist ein Fad für alle. Und das tut man auch nicht. Das ist ein bisschen eine Wertschätzung den anderen gegenüber.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Hubert Berger. Und wir sitzen hier gerade in Lofa und da hat auch alles begonnen mit der sehr namhaften und bekannten Berger Konfiserie. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Hubert Berger. Hallo Hubert.
Hallo.
Morgen ist der 23. September, heute ist der 22. Und morgen feiert ihr Firmenjubiläum. Ja. Und auch hier, wenn ich richtig informiert bin, laut eurer Zeitung, hat alles angefangen in einer Garage, einer väterlichen Garage.
Richtig, oder? Richtig.
25 Quadratmeter groß.
Zwei Autos am Platz gehabt, genau. Mein Vater sagt zu mir, möchtest du dich nicht selbstständig machen? Sag ich, ja, wenn du mir eine Garage gibst, ja, möchtest du einen Kaffee machen? Sag ich, nein, eine Konfiserie, ja, das, was du in Bad Reichenhall oder in Belgien gelernt hast, sage ich, ja genau, weil ich hab Konditor gelernt, ganz klassisch, und habe dann meine Wanderjahre gehabt in der Patisserie, in gute Hotels und war dann auch eine Zeit in Belgien und in Deutschland. Mir hat zwar dann gleich wieder auf die Konditorseite geschlagen, weil ich gleich die Meisterprüfung machen wollte. Ich glaube, ich war, das steht's, 89, da war ich glaube ich 23,5 Jahre war ich da alt, wie ich die Meisterprüfung gemacht habe. Und mit dem Hintergedanken schon irgendwann selbstständig zu machen. Und Schokolade hat mir immer gefallen, der Rohstoff. Es ist, man kann gießen, man kann schneiden, man kann modellieren, man kann malen, man kann zeichnen, man kann alles mit dem Rohstoff. Und er ist haltbar. Das hat mir im Gegensatz zur Konditorei fast ein bisschen besser gefallen. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, wie gesagt, wenn du die Garage brauchst, kannst du gleich haben, mein Auto brauche ich nicht mehr. Er ist in die Pension gegangen und hat dann haben wir begonnen, die Garagentore rauszureißen und da eine kleine Konfiserie zu öffnen. Ich war die ersten 3 Jahre noch unselbstständig. Das heißt, ich war noch, eigentlich war ich beides. Ich war Betriebsleiter in Bad Reichenhall und ein ähnlicher Betrieb wie da gibt es leider nicht mehr. Und habe am Nachmittag meine Garage aufgesperrt. Ich war ein richtiger Workaholiker. 7 Tage Woche und ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden, aber es hat nicht geschaut. Als Junge hält mir das schon aus. Ich war da, glaube ich, 29, meine Frau 20 und so haben wir begonnen. Und die Wurzeln, das Selbstständigwerden habe ich schon auch von meinen Eltern. Mein Vater hat ein kleines Taxiunternehmen gehabt und ein kleines Fuhrwerksunternehmen, mit einer Tankstelle begonnen. Und durch das habe ich einfach ein bisschen auch das Wirtschaftliche vielleicht ein bisschen auch mitgekriegt und ja.
Wenn du sagst, Workaholic, was hat dich angetrieben? Also wenn man ja 7 Tage die Woche arbeitet, ist es dann, weil man was Großes aufbauen will, ist es einfach die Leidenschaft am Handwerk, ist es, weil du sagst, okay, ich will das unbedingt ins Laufen bringen, also was hat dich damals angetrieben, dass man sagt, 7 Tage die Woche?
Wir haben dann gleich, natürlich haben wir ein bisschen was investiert und dann haben wir gleich mit der Geschäftseröffnung unsere Tochter Anna ist da gleich gekommen und mein Vater ist krank geworden und der ist leider gegangen. Der ist verstorben. Das war alles innerhalb von kurzer Zeit. Das war alles innerhalb von ein paar Wochen. Und dann, wenn man dann die Verantwortung kriegt, ich habe dann das halbe die Haus gekriegt von meiner Mutter, von meinem Vater mehr oder weniger. Und ein kleines Kind hat und ein bisschen selbstständig ist, da hat man natürlich eine Verantwortung. Und das hat mir dann, und ehrgeizig, glaube ich, bin auch so erzogen worden. Und dadurch, glaube ich, ist das dann, da braucht man dann nichts mehr sagen. Man will das schon sich selber beweisen und auch anderen. Und wie sie am Anfang gesagt haben, was in Lofa, Pralinengeschäft, wie soll denn das gehen? Und dann habe ich gedacht, das hat mich schon ein bisschen motiviert.
Und ihr seid mittlerweile weltweit tätig, oder?
Also naja, schon weltweit, nicht aber in Europa und ein bisschen das Königshaus in Jordanien und so, ein bisschen das in dem Bereich. Aber es meist sich schon in Österreich, Deutschland und dann halt ein bisschen Benelux und ein bisschen baltische Länder. Und ja, so in dem Südtirol, ein bisschen Norditalien oder so und so in dem Bereich.
Morgen, wie angesprochen, ist ja Firmenjubiläum sozusagen oder 28 Jahre Berge Konfesserie. Was waren denn so die schönsten Momente in 28 Jahren? Also, oder auch, wie oft gab es auch da den Moment, wo du dir gedacht hast, warum mache ich das Ganze und sollte ich besser aufgeben?
Ja, nein, aufgeben habe ich nie gedacht. Nein. Aber natürlich hat man da ein Up and Down. Ganz logisch. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit und wenn dann diverse Vorschreibungen kämen und ich bin ja nicht so so ein mutiger Unternehmer wie andere, die was da gleich, ich wollte das nicht. Ich wollte immer einen gewissen Satz Fremdkapital haben, nur einen gewissen Prozentsatz vom Umsatz nur Fremdkapital. Auf das habe ich dann schon geachtet. Das war mir schon wichtig. Eben, da kommt auch natürlich die Verantwortung wieder ins Spiel. Also, dass ich da so riesig so nie, wir haben immer Step by Step gebaut und investiert, das schon, aber nie so, wie sagt man denn da, einfach zu viel.
Ja, also nie übertrieben sozusagen.
Nein, nie so übertrieben. Das ist, bin ich nicht und meine Frau nicht. Das ist eher ein bisschen vorsichtig. Hat auch nicht geschaut, glaube ich.
Weil du vorhin die Schokolade angesprochen hast, und ihr seid ja auch für eure Schokoladen bekannt. Mhm. Was würdest du sagen, zeichnet eine gute Schokolade aus? Und was unterscheidet euch jetzt zum Beispiel zu anderen Schokoladen? Wie kann man sich da differenzieren? Weil es gibt ja unendlich viele Schokoladen.
Ja, sehr viele. Ich kriege oft die Frage, wie gibt es das, dass der eine Tafel 4 oder 50 kostet oder so und andere nur 70 Cent? Man muss da schon immer Äpfel mit Äpfel vergleichen. Und wenn ich jetzt eine Schokolade nehme von uns, die hat einmal einen ganz besonderen Ursprung. Die ist biozertifiziert, die ist Fairtrade zertifiziert. Dann hat die einen sehr, sehr hohen Kakaoanteil. Dann die Zutaten. Wir haben keine Fremdfette drin. Also wir haben nur reine Kakaobutter drin. Wir haben ein Sonnenblumenlecithin drin. Wir haben einen fair gehandelten Zucker drin aus Paraguay. Wir schauen, dass wir die Kakaobohnen ganz aus einer speziellen Region, wo sie einen sehr hohen Standard, also keine Massenware, angebaut wird. Und darum auch die ganze Bio- und Fairtrade-Zertifizierung, weil das einfach ein bisschen beruhigt. Es tut gut, wenn man das weiß. Und dann die Herstellungsverfahren, die Konchierzeit. Eine Industrieschokolade wird vielleicht, weiß ich nicht, 5-6 Stunden konchiert und bei uns läuft die halt 70 oder 75 oder 80 Stunden. Das kostet Geld, das kostet Zeit und dadurch auch der erhöhte Preis. Wenn ich aufs Detail eingehe, unsere gefüllten Schokoladen sind ja auch sehr dünn und die Füllung ist jetzt bei einem Canache zum Beispiel, also eine Trüffelcreme, ident 1:1 mit einer Pralinenfüllung. Und da haben wir dieses Verfahren so, dass wir diese Füllung so weich verfüllen können und auch in einer weichen Konsistenz bleibt. Wenn man die Schokolade aufbricht, ist die nicht fest, wie auch bei vielen anderen Schokoladenherstellern, sondern unsere haben eine ganz weiche Füllung. Außer natürlich beim Nougat, weil da geht es ja nicht anders. Der ist ja immer, hat immer gleiche Konsistenz.
Wie viel Innovation fließt in so eine Schokolade eigentlich? Weil man denkt vielleicht ab und zu, dass Schokoladen über die Jahrzehnte immer gleich bleiben, aber wahrscheinlich tut sich da schon einiges.
Da tut sich einiges. Wir haben zum Beispiel die dunkle Schokolade haben wir bis vor die ersten 10 Jahre, 15 Jahre, haben wir nur mit 60% Kakaoanteil verarbeitet. Und jetzt sind wir bei 70%. Gibt Schokoladenhersteller, die haben bei der dunklen Schokolade 30-35%. Bei der Milch haben die, also Kakaobestandteile, bei der Milch haben die, weiß ich nicht, 20%. Da sind wir bei 35%. Das kostet auch Geld, natürlich. Das ist das Teure dran.
War euch Fairtrade und biozertifiziert von Anfang an
richtig?
Oder ist es da so mit der Zeit gekommen?
Erst seit 7-8 Jahren.
Okay. Und wie ist dieser Gedanke gekommen?
Dass man sich unterscheiden oder abheben muss von anderen. Und es muss jeder, wir schauen auch nicht, was andere Schokoladenhersteller oder Mitbewerber machen. Das machen wir nicht. Das tun wir nicht. Wir machen das, was uns schmeckt, was uns passt und schauen nicht, wollen nichts kopieren. Das ist ein Fad. für alle. Und das tut man auch nicht. Das ist ein bisschen eine Wertschätzung den anderen gegenüber.
Kapieren statt kopieren ist es.
Genau.
So ein ganz beliebter Spruch.
Ganz, ganz genau, ja. Ja.
Wenn ihr neue Schokoladenkreationen entwickelt, also wie geht man da an die Sache ran? Wie lange dauert es eigentlich, bis eine neue Geschmacksrichtung zum Beispiel fertig ist? Weil sind es Jahre, sind es Monate, sind es Wochen?
Wir sind sicher 1,5 Jahre vorher schon beschäftigt. Wir schauen, was ist trendig? Was ist, jetzt nehmen wir zum Beispiel das nächste Jahr Ostern her. Da sind wir jetzt schon, eigentlich sind wir schon beim Folgen drauf, Ostern 24, wo wir jetzt schon Muster machen, was schmeckt uns gut, es gibt aber nichts, was es nicht gibt. Man kann alles mit allem kombinieren fast. Also ich mache jetzt nicht eine Chili-Paprika oder sowas, das ist jetzt nicht so mein, oder unser Zugang. Aber ob es jetzt angenommen eine Eierlikör, wir sind auch gern Kombinierer. Wie die nordische Kombination, sage ich immer, die müssen beides können. Gell? Skispringen und Langlaufen. Und ist noch besser eine Spezialisierung und Herausforderung. Und genauso ist es auch bei uns, wenn ich eine Eierlikör-Vanille zu Ostern mache. Warum? Was steht da? Eine Eierlikör-Himbeer. Man kann alles, das ist mir jetzt nur so eingefallen, aber man kann alles probieren, man kann alles bringen. Und dann macht bei uns die Produktentwicklung, macht Muster. Und dann heißt es so, wir bräuchten wieder nächste Woche eine Verkostung. Dann sind wir 5 oder 7 Leute, ungerade Zahl. Warum ungerade Zahl? Weil wir ja ein Ergebnis brauchen. Wenn es jetzt eine Badstellung gibt, wollen wir ja nicht. Und dann, wir wissen es, meine Frau und ich sind dabei, wir wissen es auch nicht, was ist. Und wenn wir es dann kosten und man schmeckt es nicht, dann ist es schon mal nicht so gut. Gell? Das Beste ist, wir wissen nicht, was es ist und wir kosten es, boah, Zitrone, Thymian angenommen oder so. Man schmeckt beides, sensationell. Dann kommt es in eine engere Auswahl. Passt dann dazu zur Deko in dieser Osterzeit? Passt da Zitrone oder ist Zitrone, Thymian eigentlich eher für den Sommer oder für den Herbst? Das muss dann mit dem Marketing wieder zusammenspielen. So gehen wir da an die Sache ran.
Wegen dem Test, wegen dem Geschmackstest, ich frage mich gerade, wie testet man das? Also geht's ihr da rein und habt dann so Augenbinden, damit ihr auch komplett auf das Erlebnis einlassen könnt?
Ich kann es ja sehen, ja. Aber ich sehe nicht, da steht nur auf dem Teller, hat der gebrochene, gefüllte Schokoladentafel, okay. Stückchen, und dann kostet jeder. Da sieht man ja nicht, was es ist. Man kann es ja anschauen, ist ja Zitronen-Thymian, ist ja wahrscheinlich ein bisschen eine gelbliche Füllung, haben wir jetzt auch nicht, das ist nur so eingefallen spontan. Und dann kosten wir das und dann haben wir da, glaube ich, wenn wir zwei oder drei Sorten für Ostern neu dazu brauchen, oder 4, dann haben wir sicher 8 zum Probieren. 9, 10. Und da suchen wir dann die 4 besten raus. Wir haben es auch schon gehabt, dass gar nichts dabei war. Nichts. Alles. Und wir müssen es ehrlich sagen, gut, mittel oder schlecht. Es bringt ja nichts, wenn wir dann da das verfälschen oder es ist auch schon so gewesen, dass meine Frau und ich bei der Guten sind und die Mitarbeiter sagen Schlechte und die geht dann 4-3 aus für Schlecht, dann wird es nicht, dann kommt es nicht. Ist ja klar, sonst bringst du das, können wir es eh gleich sogar machen.
Ja, und ihr habt ja auch den Claim, die Kunst der Verführung. Mhm. Was ich mich gefragt habe, wann wurdest du zum letzten Mal verführt? Also wenn man so sehr in dem Schokoladengeschäft und in dem Pralinengeschäft drinnen ist, wann blühst du auf? Wann kannst du nicht mehr Nein sagen zu einer Schokolade? Oder was verstehst du unter Verführung? Wie lebst du diese Verführung aus?
Wenn ich eine Schokolade, ich mache auch eine Schokoladentafel auf, wenn ich es nicht von, sagen wir mal, vom Mitbewerber oder ich kriege irgendwas zum Probieren und dann schaue ich gar nicht auf die Verpackung und will es nur kosten und dann sehe ich, gut oder nicht gut. Ist es mein Geschmack oder ist es nicht mein Geschmack? Weil man trifft ja nicht jeden seinen Geschmack. Es gibt viele Leute, die wollen keinen Thymian. Jetzt schenkst du deiner Freundin eine Zitronen-Thymian-Schokolade. Und dann sagt sie, ja, wieso weißt du nicht, dass ich kein Thymian nicht mag, angenommen.
Das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht, nein.
Bei den Pralinen, es werden ja überall im Supermarkt auch Pralinen verkauft. Ist das eigentlich gut? Also findest du das gut, dass es Pralinen eigentlich in Hülle und Fülle gibt und dass einfach dieser Markt dadurch größer wird? Oder wie blickst du auf den Pralinenmarkt?
Der Kunde ist ganz, wie sagt man denn da, der Kunde ist ganz mündig und der kann das ganz gut selber entscheiden, was ist ihm sein Geld wert, für was schenkt das? Liegt die Frau, sage ich mal, oder die Freundin im Krankenhaus, er erwartet ihr erstes Kind und man bringt eine schöne wertgeschätzte Pralinenbox von einem, sage ich mal, von einem Unternehmen mit einem guten Namen, dann glaube ich, fühlt sich auch die Frau oder die Freundin wertgeschätzt. Hat er das schnell irgendwo bei der Tankstelle ein paar Non-Name-Produkte gekauft und sagt sie, sag einmal, so, du weißt, was ich meine.
Ja, absolut. Habt ihr am Anfang schon auch Pralinen produziert oder war am Anfang quasi nur
Schokolade? Zuerst waren es eigentlich nur Pralinen. Mhm. Davon sind später gekommen.
Und ist da bei den Pralinen auch der Prozess gleich, dass ihr 1,5 Jahre vorplant oder bleiben die Pralinen?
Nein, da darf man es dann an die Tafel anhängen.
Aha.
Das machen wir dann, machen wir die Pralinen gleich mit. Jetzt gibt es eine Zitronen-Thymian und dann machen wir auch eine Zitronen-Thymian für den Sommer, sagen wir.
Bist du eher Pralinen- oder Schokoladenfan?
Eigentlich Schokoladenfan.
Ah, okay. Mhm. Okay. Wie behält ihr im Unternehmen diese Kreativität und Offenheit, dass immer wieder neue Ideen entstehen? Weil vielleicht, aber du hast natürlich vorhin gesagt, man kann alles kombinieren, aber vielleicht ist man ja dann irgendwann von den Ideen, weil man muss ja quasi immer wieder liefern. Man muss ja immer wieder die Schokolade einfach neu erfinden sozusagen. Mhm. Wie schafft man es einfach immer, diese Kreativität am Leben zu erhalten?
Ja, beschäftigt man sich mit dem oder nicht? Es gibt welche, die sind, sage ich mal, die sind Radfans, die beschäftigen sich auch mit einem Fahrrad. Die werden da putzen, die werden da schraufen, die werden da polieren, das wird nie verstaubt im Winter, das wird nie im Sommer wahrscheinlich nie schmutzig, aber gleich wieder abspritzen mit heißem Wasser und dann wahrscheinlich gleich wieder abtrocknen und was weiß ich was und vorsichtig behandeln. Das ist halt auch eine. Und genauso ist es bei uns mit Schokolade. Da ist mir auch ein großer Fan und ein, sonst ist mir eben falsch.
Wie ist das mit den 7 Filialen entstanden? Also also ihr habt dieses Haupthaus und dann habt ihr noch 6 weitere Filialen. Mhm. Unter anderem auch in Tirol, in Salzburg, in der Stadt beispielsweise.
Und in Graz.
In Graz. Wie ist das entstanden? Wolltet ihr immer expandieren und sagen, okay, wir haben da mehrere Geschäfte und wollen da einfach, und wahrscheinlich macht dann auch diese Architektur, also ihr habt in diesem Haus eine sehr besondere Architektur, finde ich, also vom Gefühl, wenn man reingeht, da fühlt man sich einfach wohl, finde ich. Es ist sehr viel Platz, es ist sehr viel Raum und das sieht man heutzutage relativ selten, finde ich, dass man in einen Raum, in ein Geschäft reingeht und es ist nicht vollgestellt, es ist nicht vollgestopft.
Mhm. Weniger ist mehr, ja.
Genau. Schafft ihr das bei allen Filialen und wie ist es dazu gekommen, dass ihr mittlerweile 7 Geschäfte insgesamt habt?
Warum? Weil wir immer wachsen wollten, das schon. Immer im Umkreis von einer Stunde, bis auf Graz. Da ist da unser zweiter Architekt, ein Tiroler, der lebt in Graz. Der hat gesagt, möchtet ihr euch nicht in Graz eine Filiale machen? Das würde da gut passen. Und dann hat gesagt, ja, wenn du 3 Geschäfte zur Verfügung hast, was frei werden, dann kommen wir vorbei. Sind wir runtergefahren und das zweite war's. Das hat er dann innerhalb von 5-6 Wochen umgebaut. Aber der muss sich der kümmern. Wir könnten jetzt schwer in München oder schon gar nicht in Barcelona eine Filiale machen, wenn wir da niemanden haben. Das geht nicht. Und darum haben wir da diese Filialen so gegründet. Wegen der Architektur, ja, das ziehen wir schon, das hält man schon bei, sind alle gleich. Und hat jede einen eigenen Charakter doch, von der Größe auch. Von der Größe vom Geschäft, der ja auf Weihnachten in die kleinen Geschäfte, wie in Salzburg in der Altstadt, in der Kaigasse, ist ein kleines Geschäft, da tun wir uns dann ein bisschen schwer. Da können wir dann fast nicht alle Produkte bringen gleich. Und das dauert dann, wenn einmal der 3., 4., 5. Dezember ist, wenn der Nikolaus vorbei ist, dann ist mehr Platz. Und dann haben wir da auch nicht überfüllt. Ich will zum Beispiel nicht in die Regale, dass alles immer vollgeräumt ist. Das mag ich selber nicht. Der Mensch hat Angst, das erste Stück zu nehmen.
Ja, das stimmt. Wie bist du zu der Architektur gekommen? Also war immer schon diese dieser Plan, diese Visualisierung da, wie die Geschäfte aussehen sollten? Oder ist das dann einfach iterativ mit dem Architekten so entstanden, genau, wo ihr dann gesagt habt, das passt so?
Genau. Da haben wir für die Architektur, da haben wir unsere Architekten gehabt. Und ob es jetzt der Bau ist, ob es das Café ist, ob es die Geschäfte sind, ob es die Bergersfeinheit ist, da oben am Berg, das ist alles so entstanden. Man muss immer diese Fachleute und den Fachleuten vertrauen.
Du hast schon eben das Café angesprochen. Das gibt es seit gut einem Jahr, ungefähr ein Jahr.
Fast, ja.
Und deine Tochter war da sozusagen die Triebfeder, das Café Anna.
Ja.
Warum? Wie blickst du darauf? Und
warum?
Ja.
25-Jahr-Feier haben wir gefeiert vor 3 Jahren. Und dann hat mich da diese Frau, die was doch den Abend geführt hat, hat mich gefragt, ob ich noch ein Ziel habe. Sage ich, ja, ein kleines Café. Da dachte ich so an 10 Sitzplätze. Und dann hat mich meine Tochter gefragt nach 3 Wochen, Papa, hast du das ernst gemeint? Sag ich, ja, wäre schon cool. Ja, sie auch. Unsere Tochter war nach der Matura, war sie in Paris in einer Patisserie- und Konfiserie-Ausbildung fast ein Jahr. Hat mittlerweile 2 Master gemacht, in Innsbruck und in Kufstein. Und hat dann gesagt, das konnte ich jetzt vorstellen und das konnten wir jetzt machen. Dann haben wir die Büros da hinten rübergesiedelt und da vorne das Marketingbüro neu gemacht, dass wir dann da das Café neu machen haben können. Und Anna ist sehr, sehr engagiert. Und sie macht in der Früh bäckt die Kuchen und Torten, die Tarts, muss ich sagen, weil sie macht ihre französischen Sachen. Und eine Konditorin von uns und ich, wir tauschen uns ein bisschen ab, machen die österreichischen Sachen, wie Sachertorte, wie Streusel, wie Maroni dort und solche Sachen machen wir. Und darum diese österreichisch-französische Mischung.
Und das wurde auch sehr gut angenommen.
Ja, also, glaube ich auch. Also sehr, wir sind sehr zufrieden. Und seit kurzem ist auch unser Sohn Franz im Betrieb. Der hat Wirtschaft gemacht in Innsbruck und war jetzt ein Jahr bei der Spar und hat da mal viel gesehen. Und jetzt ist er zu uns gekommen diese Woche und macht jetzt bei uns die Produktentwicklung. Also die ganze HCCP, die ganze QM, die ganzen Sachen, was sehr viel im Hintergrund sind. Und da soll das jetzt einstürzen.
Also alle von der Familie Berger arbeiten auch bei Berger.
Sozusagen. Außer unser Nachzügler, der Paul, der geht in die Skimittelschule in Saalfelden. Da hat er jetzt begonnen, der ist erst 10.
Ah, okay. Ja. Okay. Wie gebt ihr diese Werte weiter an die nächste Generation, was ihr euch aufgebaut habt? Weil wie führt ihr da die Kinder ran an?
Ganz langsam. Okay. Ganz langsam. Und wir haben nie gesagt, der oder die sollen den Betrieb führen. Nein. Das muss sich entwickeln. Man weiß nicht, was die Kinder, jetzt schaut es aus, dass wir beide weiter tun wollen, die Großen. So schaut es jetzt aus. Aber das muss reifen. Es hätte sein können, dass der Franz gesagt hat, ich will bei der Spar bleiben oder ich will bei einem Steuerberater oder in einer Bank arbeiten. Oder die Anna will ich auch das Gleiche, irgendwas anderes machen. Nein, kein Druck. Wir tun das nicht da gleich. Wie sagt man denn da gleich, sagen der oder die kriegt es. Das ist ein Blödsinn, in meinen Augen. Die Kinder müssen sich entwickeln. Aber mein Ziel ist schon immer, wenn es 30 sind, ist das beste Alter. Da haben sie jetzt noch beide, 3 und 5 Jahre. Da müssen sie es dann schon wissen. Und so wie es jetzt ausschaut, wollen sie beide weiter tun.
Was ich mich jetzt da frage, ist, wie schafft man es, Kinder so an das Unternehmen heranzuführen, dass sie nicht, weil im Endeffekt, du hast gesagt, früher Workaholic und 7 Tage die Woche gearbeitet. Ja. Und das kann man ja auch irgendwie so den Kindern mitgeben und dann denken sich die Kinder, oh Gott, das will ich nie haben.
Das ist bei vielen Betrieben, darum gibt es keine Nachfolge.
Ja.
Das ist es nicht. Wir haben immer unsere gemeinsamen Urlaube gemacht. Obwohl wir noch so groß gebaut haben, sage ich mal, das für diese Zeit muss es sein. Und das haben sie auch gesehen. Und dass man sich dann auch mal was Schönes leisten kann. Oder einen schönen Urlaub leisten kann. Und oh, hat sich die Mama wieder freigespielt oder der Papa wieder freigespielt. Das soll es auch mitkriegen. Das ist auch, aber dann irgendwann zählt es wieder. Also bei uns speziell zählt es auf Weihnachten hin. Und Ostern, aber im Sommer habe ich schon meine freien Tage natürlich, wo ich mir schon einteilen kann. Das ist schon. Das ist auch wichtig, glaube ich. Und die soll auch jeder Unternehmer haben. Und nicht nur selbst der Beste zu sein.
Ich sehe im Hintergrund die Golfbälle.
Zum Beispiel, ja, tue ich gerne. Kleine Leidenschaft von mir, ja.
Ja. Ja, das, also ich bin auch leidenschaftlicher Golfer, ist ja ein wunderschöner Sport.
Wunderschöner Sport. Das war, ja. Das war beim Fontana Golfturnier von Red Bull. Sehr cool war das.
Ja, und Golf ist ja ein guter Lehrmeister. Also Golf zeigt ja immer, wie es aktuell um dein eigenes Leben steht.
Demut kriegt man sehr. Ja. Dann geht es wieder nach oben, geht's wieder nach unten. Und ähnlich ist es auch in der Arbeit.
Ja. Ja, und man hat es eigentlich nie verstanden. Also immer, wenn man glaubt, man hat man weiß, wie Golf funktioniert. Nein, man kann es eigentlich nie. Und das ist schon ein sehr, sehr interessanter Sport, muss ich sagen.
Ja.
Du hast davor angesprochen, Ziele. Gibt es noch Ziele und Träume von dir? Das Café hast du ja verwirklicht und hast ein wunderbares Statement
gesetzt. Hat die Anna verwirklicht. Ich hab da nicht mehr viel beitragen. Ich helfe jetzt in der Früh in der Backstube ein bisschen, aber sonst macht sie es selber mit ihren Mädels.
Gibt es da noch weitere Träume
und Ziele? Im Moment nicht. Die Zeit ist jetzt nicht so. Es ist eine schwierige Zeit. Jetzt kann man nicht wachsen, jetzt kann man nur ein bisschen agieren, aber nicht reagieren, aber jetzt kann man nicht. Jetzt ist einmal eine schwierige Zeit. Also die ganzen Fixkosten, die ganzen Strompreise und so, das ist jetzt einmal so, wie wenn man sagt, jetzt bauen. Wir wollten gerne eigentlich in der Schokolaterie dran bauen, voriges Jahr, aber mit dieser Entwicklung geht das nicht.
Ja, es ist unvorhersehbar, also da kann ja alles passieren.
Genau, nein, ist jetzt einmal nicht knusprig zurzeit.
Ist das die schwierigste Zeit, was du als Unternehmer hattest bisher? Also in den 28 Jahren, weil davor war Corona, es gab 2008 schon die Finanzkrise, es gab 2000 auch schon einmal eine ziemlich starke Wirtschaftskrise. Und im Endeffekt, wie du ja auch gesagt hast, ihr habt ja jetzt Hochpreisschokolade, natürlich biozertifiziert, gute Qualität, extrem gute Zutaten, nachhaltige Zutaten. Mhm. Aber im Endeffekt kann man sich ja auch denken, der Kunde, das ist ja, Schokolade ist ja ein Produkt, was man nicht unbedingt benötigt. Mhm. Wie geht's dir damit? Und ist das jetzt aktuell die schwierigste Situation, die schwierigste Phase als Unternehmer, die du jemals hattest?
Das kann man gar nicht so sagen. Diese 2009, diese Wirtschaftskrise, das war für uns eine ganz gute Zeit, weil da haben dann viele Betriebe ins Marketing investiert. Und was haben sie dann bestellt? Der 1000 Tafeln, der 2000 Tafeln, der 3000 Tafeln und so weiter. Und um wieder ihren Betrieb, den jeweiligen, zu forcieren, dass da wieder Kunden eingekauft oder bestellt haben. Und das war für uns eine gute Zeit. Corona war natürlich, wir haben auch zugehabt, 4 Wochen. Da haben wir nicht gewusst, wie es jetzt weitergeht. Das war eine sehr schwierige Zeit. Wir waren ganz kurz in Kurzarbeit, ich glaube, die Hälfte von den Mitarbeitern. 4 Wochen, und dann haben wir eigentlich schon, und dann vielleicht noch einmal einen Monat, die andere Hälfte. Und dann haben wir schon wieder produziert. Und Lebensmittel, wir durften ja dann offen haben, wir haben dann nachher nicht mehr zugesperrt. Aber natürlich haben wir da schon Einbußen gehabt. Aber das ist ganz gut gegangen. Mit der Kurzhilfe und mit den ganzen Sachen, was wir gehabt haben. Jetzt, diese Fixkosten, das ist natürlich jetzt nicht so lustig. Oder diese Entwicklung, wie es jetzt ist, und diese ganze Russland-Ukraine-Geschichte, das ist jetzt nicht so lustig im Moment.
Seid ihr auch von Lieferengpässen betroffen? Von etwaigen Ressourcen?
Geringfügig, okay. Dass es mal was länger dauert. Aber sonst, nein.
Also da seid ihr zumindest
halbwegs gesichert. Da brauchen wir uns nicht fürchten, nein. Lebensmittel, nein.
Ich habe eine Abschlussfrage noch für dich.
Bitte.
Es ist immer dieselbe Frage. Mhm. Was möchtest du noch sagen?
Dass mir das jetzt sehr gefreut mit dir. Du bist ein wiffer Bursche. Und hast dich gut vorbereitet und machst es sehr spontan und hast sicher eine gute Zukunft auch vor dir.
Dankeschön.
Danke.
Das freut mich sehr zu hören. Mhm. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung.
Bitte gerne. Danke.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.